Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, drei Verse aus dem 16. Kapitel des Römerbriefs begleiten uns heute Vormittag. Paulus schreibt da in den Versen 25 bis 27: Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, manchmal hat man so Anwandlungen. Letzten Freitag hatten wir die Anwandlung am Abend, man müsste jetzt einmal ein paar Bratwürstle essen gehen. Also ins Auto gesetzt, Nachbarort gefahren, in die Gaststätte rein, guten Abend gewünscht. Und was hat man als Antwort auf den guten Abend bekommen?
Prost, Neujahr!
Da habe ich mir gedacht, holla, also ich kenne das Prost Neujahr eigentlich nur so in der Silvesternacht, wenn man dann mit seinem Gläschen Sekt anstößt, Prost Neujahr. Wieso sagt ein Wirt am 3. Januar Prost Neujahr und nicht, ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr oder sowas? Solche Dinge, also solche Anwandlungen mit den Bratwürsten, die dann doch keine wurden, sondern ein Schnitzel. Und dem Prost Neujahr, das lässt einen dann nicht los. Und da fängt man an, nachzuforschen, wo kommt's her und was bedeutet's. Na gut, man kann sich's übersetzen. Prosit heißt ja, es möge nützen zum neuen Jahr. Aber was soll da nützen? Und so bin ich auf einen Brauch gestoßen, den es anscheinend in unserer Gegend auch gibt. Geh einfach mal davon aus, weil da draußen stehen viele Autos. Und da stehen mehr Autos draußen, als das Köpf hier herin sind. Also sind eine Menge Köpf auch gegenüber. Ihr wisst schon wo. Ne? Vermutlich wissen diese Menschen mehr von einem Brauch, über den ich mich erst schlau machen musste, nämlich das Stärkantrinken. Ne? Und ausgerechnet ist heute genau der richtige Tag dafür. Es ist ja ursprünglich ein alter keltischer Brauch gewesen, dass man am Vorabend, also in den Rauhnächten, am Vorabend des Neujahrstages sich für das kommende Jahr, das kommt, entsprechend Stärke antrinkt, für all die Aufgaben, die auf einen zukommen, für all das, was man zu bewältigen hat. Also ursprünglich bei den Kelten, da war es vermutlich eher so, dass man sich auch Mut angetrunken hat, um in den Rauhnächten die eigene Angst besser zu bekämpfen. Aber es ist am 5. Januar, so habe ich nachgelesen, der Brauch eben nach wie vor für das neue Jahr sich die Stärke anzutrinken. Warum am 5. Januar? Ja, weil bis 1691 eben das Epiphaniasfest auch gleichzeitig als Neujahrsfest begangen wurde, nach der alten Zeitrechnung noch. Und so heißt in manchen Gegenden Frankens der Epiphaniastag auch noch Großneujahr, Hochneujahr oder der Überste. Ja, ihr kennt es, ne? So, also die Stärke wird angetrunken an diesem 5. Januar für das Jahr, das kommt. Und jetzt verstehe ich auch, warum so viele Autos draußen stehen, weil das beschränkt sich nicht auf den Abend. Weil damit es richtig wirkt, muss man nämlich für jeden Monat, den das kommende Jahr hat, ein Seidler trinken. Also wir können alle rechnen, ne? Seidel ist ein halber Liter, das Jahr hat 12 Monate. 12 Seidler, sind 6 Liter. Da braucht man schon einen ganzen Tag dafür, ne? Heißt es jetzt, ich predige über Gott Hopfen und Malz, Gott der Hals? Eher weniger. Ich bin draufgekommen, weil unser Predigttext im ersten Vers nämlich auch etwas mit Stärken zu tun hat. Dem aber, der euch stärken kann, der euch Kraft geben kann, der euch stark macht. Na, was macht uns denn stark? Es sind nicht unbedingt die 12 Seidler Bier, die uns stark machen. Und es ist auch nicht unbedingt dieses Sprichwort oder dieser kleine Merksatz, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Was macht uns denn stark in unserem Leben und für unser Leben? Stark macht uns das, was uns Sicherheit gibt, worauf wir uns verlassen können. Stark macht uns das, was wir an Erfahrungen hinter uns gebracht haben. Stark macht uns das, woraus wir haben lernen können. Stark macht uns vor allen Dingen das Vertrauen auf Gott. Und Paulus begründet, er spricht von einem Geheimnis, das jetzt gerade offenbart worden ist, das seit ewigen Zeiten verborgen war. Auch das ist ja nicht ganz unspannend. Was will denn ein Geheimnis? Was ist sein Beruf sozusagen? Ein Geheimnis möchte gelüftet werden. Das ist ja auch unsere Erfahrung. Ne? Also Geheimnisse sind ja ganz spannend, aber sie werden nur dadurch spannend, dass man sie erfährt. Wenn man sie nicht erfährt, weiß man ja nichts von dem Geheimnis. Deswegen haben wir ja auch die schöne Angewohnheit, dem einen oder anderen etwas als Geheimnis anzuvertrauen und wissen ganz genau, dass das dann auch weiter vertraut wird und anvertraut wird. Also das Geheimnis möchte eigentlich öffentlich und offenbar werden. Und wenn es auch nur ein kleines Geheimnis ist und unsere Lebenserfahrung zeigt, dass es eigentlich kein Geheimnis gibt, das allzu lang ein solches bleibt. Und da kommt Paulus und sagt, ein Geheimnis, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, das ist jetzt offenbart, kundgemacht durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Das ist also das Geheimnis gewesen. Der Glaube und ihn aufzurichten unter allen Heiden. Da lässt sich auch verstehen, warum der Paulus plötzlich so etwas euphorisch klingt in dem Ganzen. Auf dem Apostelkonzil, wie es in der Apostelgeschichte aufgeschrieben wurde, da wurden ja die Aufgabenfelder der Apostel verteilt. Jeder hat seinen Bereich gekriegt, in dem er das Evangelium weitersagen sollte. Und die meisten anderen haben sich natürlich in die Bereiche hineingegeben, in denen jüdische Tradition vorhanden war. Überall dort, wo jüdische Gemeinden leben. Menschen also, die mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vertraut waren. Und Paulus hatte eben einen anderen Auftrag. Er sollte zu den Heiden gehen. Sollte zu denen gehen, die nicht in der Tradition Israels standen. Also in unseren Bereich. Er sollte dieses Geheimnis, dass Gott für alle Menschen ganz besonders zuständig ist und ganz besonders bereit ist, ihnen seine Liebe und seine Begleitung zu zeigen, auch zu denen bringen, die schon vor 2000 Jahren auch in unseren Gefilden ihre Stärke angetrunken haben, um Odin, Wotan oder Loki oder wie sie auch immer hießen, zu besänftigen. Paulus hat die Erfahrung gemacht in diesem Bereich, die eigentlich einem Menschen gut tut. Zu spüren, ich bin der richtige Mensch, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit der richtigen Botschaft. Das kennen wir doch auch. An der richtigen Stelle zu sein, das ist ein Erlebnis, das tut der Seele gut. Da kann man durchaus auch sich freuen und gar in Jubel ausbrechen, wie es Paulus da tut. Und in dem Moment sind wir direkt betroffen. Was wäre denn gewesen, wenn Paulus gesagt hätte damals, na ja, ich gehe halt dann ein bisschen nach Ephesus und die weiten Missionsreisen spare ich mir. Das Evangelium wäre vermutlich oder möglicherweise niemals bei uns angekommen. Und uns würde Wesentliches für unser Leben fehlen. Es ist Gottes Weisheit, den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen. Damals für den Paulus, so wie er auch für uns das eine oder andere Mal den richtigen Zeitpunkt bestimmt, an dem wir handeln, an dem wir fühlen, an dem wir denken. Dem Gott, schreibt Paulus, der allein weise ist, sei Ehre durch Christus Jesus in Ewigkeit. Auch das ist bedenkenswert. Alleine Gott ist weise. Wo wir Menschen doch immer nach Klugheit oder Weisheit streben, wo wir die verschiedensten Umschreibungen dafür finden, wo wir versuchen, die Welt zu durchdringen und zu verstehen, wo wir uns anstrengen, sie irgendwann auch so anzunehmen und einzuordnen, dass sie uns nicht mehr aufregt. Da kommt Paulus und sagt, Gott ist allein weise. Und allein dieser Satz kann ganz schön stärken. Weil er uns von der Last befreit, alles durchdringen und alles verstehen und alles steuern zu müssen. Das kann durchaus eine ganz gehörige Portion Seelenfrieden mit sich bringen. In einer früheren Nachbargemeinde, da gab es eine junge Frau, die aus Russland kam, in einer nicht ganz einfachen familiären Situation steckte, auch finanziell nicht sehr gut bestückt war. Und sie ist so in diese Gemeinde hineingewachsen, hat Kontakte geknüpft, hat sich auch geöffnet und hat eben auch von ihrer Situation erzählt. Und wenn dann eine Antwort kam, ja um Gottes Willen, was können wir denn da machen und, dann hat sie mit einem leisen Lächeln immer nur gesagt, Gott weiß. In aller Ruhe, ohne Aufregung, hat sie so ihr Leben meistern können. Gott weiß. Gott allein weiß, was mit mir geschieht. Gott allein weiß, was das neue Jahr bringt. Gott alleine weiß, worüber wir lächeln werden. Gott alleine weiß, worüber wir weinen werden. Das könnte vielleicht auch tatsächlich nochmal eine Jahresbotschaft sein. Dass wir es uns selber ins Herz schreiben, dieses Gott weiß. Der Gott, der eben, wie Paulus schreibt, alleine weise ist und der alles zum Besten richten wird. Gott weiß. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.